NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Mit Arbeit in die Armutsfalle. Geringverdiener haben wenig Aussicht auf eine ausreichende Rente. Wer wenig verdient hat oder längere Zeit arbeitslos war, kann nur mit einer geringen Rente rechnen. Vor Jahren betraf das vielleicht nicht so viele Arbeitnehmer, aber eine konstante Erwerbsbiografie und über Jahre ständig steigendes Einkommen sind inzwischen für immer mehr Beschäftigte die Ausnahme. Experten rechnen damit, dass für viele Menschen der Übergang zur Rente den Schritt in die Altersarmut bedeutet, wenn am Rentensystem nicht grundlegend etwas geändert wird. Soll der Staat weiterhin für Miete und andere Kosten einen Zuschuss zur Rente zahlen oder sollte das System insgesamt auf andere Grundlagen gestellt werden? Wie weit soll der Solidaritätsgedanke eine Rolle spielen und wie funktioniert eigentlich das Rentensystem in unseren Nachbarländern? Unter anderem diesen Fragen geht die folgende Sendung von Walter F. Meyer nach.
Ich war 15 Jahre alt, als ich anfing zu lernen. Ein 15-jähriges Mädchen. Gelernt habe ich Verkäuferin, dann habe ich im Büro gearbeitet, dann habe ich in einer Arztpraxis gearbeitet, dann, als ich älter wurde, an der Tankstelle als Kassiererin, als Laborfahrerin. Ich habe ein gutes Leben geführt und ich habe immer gearbeitet, ich habe immer gute Jobs gehabt, aber eben nicht genug verdient, um eine ausreichende Rente zu bekommen.
Was Ursula Marsch, eine Mitsechzigerin aus der Stadt Heide an der Nordseeküste, über sich, ihren beruflichen Lebensweg und die Erwartungen an ihren bevorstehenden Renteneintritt berichtet, ist eine Erfahrung, die sie mit vielen Menschen ihres Alters teilt. Es ist der Blick in ein Leben mit minimaler Rente, mit jährlichen Bittgängen zur Sozialbehörde, Antrag auf Grundsicherung, Kontenkontrolle.
Da gehe ich voll in die Altersarmut. Also ich habe meinen Rentenbescheid bekommen. Und ich werde nur die Grundsicherung erreichen und finanziell weiß man, auf was man sich einzustellen hat. Also das wird ja gar nicht gehen, ohne Mietzuschuss.
Um etwas Gelassenheit beim Blick in ihre Zukunft mit einer Kleinrente musste Frau Marsch zunächst einmal kämpfen. Obwohl sie Jahrzehnte Beiträge in Sozialkassen eingezahlt hat.
45 Jahre.
Hat ihr der Sozialstaat jetzt, nachdem sie vor dem Renteneintritt arbeitslos wurde, sogleich die Zähne gezeigt und ihr eine Kürzung beim Mietzuschuss angekündigt?
Entweder müsste ich ausziehen oder man kürzt mir die Miete.
Die Kosten für ihre kleine Mansardenwohnung seien zu hoch. 410 Euro Warmmiete. Das gehe nicht. Es sei ja eine Option bei der Stadt Heide, um eine Schlichtwohnung für Sozialbedürftige anzusuchen.
Aber ich stehe das durch. Ich lasse mich nicht unterkriegen.
Ja, macht das Amt Probleme durch die Unangemessenheit der Höhe der Mietkosten. Ist einfach so. Naja, die müssen nicht ausziehen, aber es steht immer so in dem Bescheid da drin, fordern sie auf, die Wohnung zu wechseln, sich was Günstigeres zu suchen. Derjenige wird dann nicht unbedingt ausziehen, weil er vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre in dieser Wohnung wohnt. Und spart sich das Essen vom Mund ab und sagt dann, okay, davon bezahle ich dann die Miete.
Günter Holm ist Leiter des Büros des Sozialverbandes in Deutschland in der Kreisstadt Heide. Er kennt die Enttäuschung, die viele der Ratsuchenden empfinden, wenn sie bei ihm erfahren, wie strikt und eng die Regeln sind, nach denen Geringverdiener im Alter ihr Leben einzurichten haben. Wie es ist, wenn zum Beispiel die Miete für einen Alleinlebenden über den 280 bis 350 Euro liegt, die je nach Gemeinde als angemessen akzeptiert und erstattet werden. Liegt der Betrag darüber, kann nur am Essen gespart werden.
Da spare ich mir von meinen 409 Euro Regelbedarf als Haushaltsvorstand ab und bezahle dann die restlichen 50 Euro Miete, sag ich mal davon. Dann habe ich jetzt dann 409 nicht mehr, sondern eben nur noch 359 zum Leben.
Also ich war schon erschüttert, dass die Tafel da so in Anspruch genommen werden muss und viele Menschen nicht ausreichend leben können davon.
Wenn Menschen, die ihr Leben lang zum Mindestlohn arbeiten, zu Günter Holm kommen, um zu sehen, wie hoch ihre zukünftige Rente sein wird, dann weiß er genau, welche entmutigenden Zahlen die Rechnung ergeben wird. Er weiß, dass bei Beschäftigung nach diesen Regeln jedes Jahr Arbeit mit 15,23 Euro zur späteren monatlichen Versorgungssumme beiträgt.
15,23 Euro mal 45 Arbeitsjahre, ohne Pause, ohne Urlaub, ohne alles, das wären 685 Euro Bruttorente. Es würde die Krankenversicherung runtergehen. Das sind jetzt im Moment ja 11,1% Pflegeversicherung. Und der Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung, damit die Direktoren auch ihr Gehalt kriegen können, sag ich mal, etwas ketzerisch, dann sind das 609 Euro netto.
Nicht zum Sozialamt muss jemand, der 42.000 Euro verdient, 40 Jahre gearbeitet hat, der würde dann bei einem Rentenniveau von 43% bei 1.100 Euro landen. Also wäre dann etwa im Vergleich zum heutigen Grundsicherungsniveau etwa 300 Euro drüber.
Dirk Hirschel, Doktor der Ökonomie und wissenschaftlicher Beobachter des Wirtschaftsgeschehens bei der Gewerkschaftszentrale von Verdi in Berlin, gibt einen Ausblick auf die Verhältnisse, wie sie bei den derzeitigen Regelungen im Jahre 2030 zu erwarten sind.
Wenn man sich vor Augen führt, dass 50%, also jeder zweite sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, monatlich unter 2.500 Euro verdient, dann kann man ungefähr ausmalen, was da an Altersarmut auf uns zukommt. Jeder zweite Beschäftigte in Deutschland verdient monatlich unter 2.500 Euro brutto. Da ist jetzt schon absehbar, dass all diejenigen, die dann nicht auf die 45 Jahre Beitragszahlung kommen, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit später zum Sozialamt müssen. Das heißt, wir reden über die Gefahr millionenfacher Altersarmut in naher und ferner Zukunft. Und wir reden über eine Größenordnung von 10, 15 Millionen Menschen, die zum Sozialamt müssen, wenn sich an der Rentenpolitik nichts ändert. Wir haben ja heute schon das Problem, dass die offiziellen Zahlen zwar 3% Altersarmut ausweisen, die faktische Altersarmut aber viel größer ist, weil die Schätzungen sagen, dass bis zu 2/3 der Anspruchsberechtigten gar nicht zum Sozialamt gehen. Ja, weil sie nicht die Hosen runterlassen wollen, weil sie das als demütigend empfinden, wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben und dann plötzlich auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das heißt, diese Menschen gehen gar nicht zum Sozialamt, sind aber trotzdem arm und werden in der Statistik nicht erfasst. Das heißt, heute ist bereits die faktische Altersarmut deutlich höher als die statistisch ausgewiesene.
Von der Ära Adenauer bis zu Willy Brandt hatten Sozialpolitiker zäh um jene Fortschritte in der Gesetzgebung gekämpft, mit denen das Elend winziger Rentenbezüge schließlich eingedämmt wurde. Es war Konsens der alten Bundesrepublik, eine nicht auskömmliche Altersversorgung zu verbessern. Das galt bis zum 21. Oktober 1993. Da fiel in der Regierungserklärung Helmut Kohls mit dem Schmähwort Freizeitpark Deutschland und Wir sind schlicht zu teuer geworden der Startschuss zu einer lang angelegten Kampagne. Das Ziel war nichts weniger als eine Umlenkung der Finanzströme.
Wir hatten eine schlechte Entwicklung in Deutschland. Also schlechte Arbeitsmarktzahlen, hohe Arbeitslosigkeit, nicht unbedingt sehr gute Perspektive. Also wir hatten natürlich einen Druck in der Finanzierungsseite.
So Wirtschaftsprofessorin Camille Logay von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. In den folgenden Jahren drängte ein wissenschaftliches, politisches und publizistisches Dauerfeuer alle sozial orientierten Kräfte im gesellschaftlichen Diskurs in die Defensive. Folgte man diesen mit großer Überzeugung vorgetragenen Stimmen, waren Arbeits-, Sozial-, Renten- und Gesundheitskosten zu hoch. Unisono malten die Spitzen der Wirtschaftsverbände ein düsteres Bild vom kranken Mann Europas, sahen den Standort Deutschland als potenziellen Absteiger. In stetig wiederholten Alarmmeldungen schilderten wirtschaftsnahe Blätter die als zu niedrig bewerteten ausländischen Investitionen in hiesige Industrien und meinten, viel zu wenige deutsche Unternehmen würden von ausländischen Geldanlegern aufgekauft.
Das wurde immer wieder empfohlen, dass man Arbeitsmärkte dereguliert, dass man die Macht der Gewerkschaften zumindest schwächt. Und das ist auch passiert zum Teil, ne? Dass man einen Niedriglohnsektor schafft, dass man bestimmten Formen von Arbeitsverträgen schafft, die im Grunde enttarifisiert möglich waren. Also ist von der Politik gewollt, war auch wissenschaftlich auch begleitet und vielleicht auch, hat sich auch die Politik davon sehr sicher, also sich sehr beeinflussen lassen.
Im Jahr 2003 war es dann soweit. Ausgerechnet eine von Sozialdemokraten geführte Regierung beschloss mit der Agenda 2010 den Umbau des Sozialstaates mit massiven Einschränkungen bei Sozialleistungen, aber auch in der Rentenfinanzierung. Die Renten, die zu diesem Zeitpunkt eine weitgehende Sicherung vor Altersarmut garantierten, wurden in der Perspektive drastisch gekürzt und um Elemente des sozialen Ausgleichs beraubt.
Es galt zum Beispiel bis zu den Reformen eine Regel, die nach 35 Beitragsjahren die Rente eines Geringverdieners antragslos aufwertete. Es wurde dann ein Betrag ausbezahlt, der immer etwas über der damaligen Sozialhilfe lag. Diesen sozialen Ansatz beseitigte die Agenda 2010. Auf den ersten Blick erscheint die Maßnahme wie ein unbedeutendes Detail, bedeutet aber, dass seither Geringverdiener im Alter massiv schlechter gestellt sind.
Zusätzlich wurde ein Teil der Rente privatisiert und der freiwilligen Finanzplanung des Einzelnen, aber auch den Tücken des Geldmarktes überlassen. Rund 3% von seinem Gehalt, so der Gedanke, solle jeder lohnabhängig Beschäftigte in eine eigene, wie beispielsweise die sogenannte Riester-Rente, investieren und so einen von Solidarleistungen unabhängigen Rentenstock aufbauen. Nur damit sei die Herausforderung des demografischen Wandels, der wachsende Anteil von Rentenbeziehern unter den Bundesbürgern, finanziell zu stemmen.
Im politischen Gefüge der Bundesrepublik löste dieser Paradigmenwechsel einen andauernden Schock aus. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sich danach weite Teile der Bevölkerung mit ihren Interessen politisch nicht mehr angemessen vertreten fühlten.
Ich war jahrelang SPD-Wählerin, eigentlich immer, aber die wähle ich nicht mehr. Seit der Agenda 10 wähle ich keine SPD mehr. Also, und ich weiß auch jetzt nicht, wen ich wählen soll. Also.
Naja, also ich muss die auch ein bisschen, nicht unbedingt in Schutz nehmen, aber es war schon ein sehr starker Diskurs gegen Gewerkschaften. Also ich kann das beobachten von der wissenschaftlichen Seite. Also die OECD-Publikationen sind da sehr beeindruckend.
Die Berliner Wirtschaftsprofessorin Camille Logay hat diesen sozialpolitischen Umbruch in Deutschland genau betrachtet. Sie hat vor allem die Entwicklung des Rentensystems in Deutschland und Österreich analysiert.
Jetzt zurück zur Rente, war auch der Diskurs, dass man auch von der wissenschaftlichen Seite, dass man dem demografischen Wandel eigentlich nur und am besten begegnen kann, wenn man umsteigt auf Privatisierung. Das war auch der Glaube. Also ich will nicht unbedingt sagen, dass alle böse waren
An dieser Stelle zögert Professorin Logay für einen Augenblick, als lauere hier ein Ungeheuer, dessen Name nicht genannt werden dürfe.
Finanzmärkte.
Also unter Einfluss sicherlich, aber vielleicht war auch diese Überzeugung, dass demografische Wandel nur bei einem Kapitallegungsverfahren zu lösen ist. Also ich glaube, es war die Zeit. Ne? Das ist, was man beobachtet von Schriften der 90er, späten 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre.
Diese Demografiedebatte ist eine ideologisch geprägte Debatte, die letzten Endes dazu dient, die Arbeitgeber aus ihrer Verpflichtung der Absicherung des Altersrisikos rauszunehmen. Beitragshöhe ist jetzt der zentrale Bezugspunkt, nicht mehr die Leistung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass man auch Altersarmut in Kauf nimmt und dass man in Kauf nimmt, dass die Rente nicht mehr lebensstandardsichernd ist. Das war nach Adenauer anders. Die Adenauer-Reform der gesetzlichen Rentenversicherung hat ja dazu geführt, dass die zentralen Ziele der gesetzlichen Rentenversicherung Armutsverhinderung und Lebensstandardsicherung waren. Und das hat lange Zeit funktioniert.
So Dirk Hirschel, Ökonom bei der Gewerkschaft Verdi.
16 Jahre nach den rot-grünen Umbauarbeiten, die sich nur unter Schmerzen als Reformen bezeichnen lassen, sind die Folgen nicht mehr schön zu reden. Altersarmut ist auf dem Wege, in Deutschland ein Massenphänomen zu werden. Die als Fortschritt angepriesene private Altersvorsorge hat sich als Chimäre erwiesen, mit der unschönen Eigenschaft, Probleme nur dort zu lösen, wo sie nicht drängend sind.
Denn derzeit ist es der gut verdienende Facharbeiter, womöglich in einer Doppelverdiener-Ehe, der genügend freie Ressourcen einsetzen kann und auch einsetzt, um eine nennenswerte Rentenaufstockung zu erzielen. Zum Glück wird er darauf nicht zwingend angewiesen sein, denn seine Berufsgruppe ist über eine Betriebsrente sehr oft noch zusätzlich und großzügig versorgt.
Anders als sein Kollege der Geringverdiener, der im günstigsten Falle und unter Entbehrungen einiges Geld soeben noch abzweigen konnte. Er wird feststellen, sollte er an seinem Lebensabend doch die Grundsicherung benötigen, dass ein kühler Gesetzgeber ihm die Riester-Rente ungerührt auf die kümmerliche staatliche Notabsicherung anrechnet und ihn genauso den Gängen zum Sozialamt und zur Tafel überlässt, als habe er nicht versucht, vorzusorgen.
Wobei die Statistik eine weitere Grausamkeit bereithält. Die Tabellen belegen, dass die Bezieher kleiner Renten im Schnitt deutlich früher sterben als jene, denen der Lebenslauf eine auskömmliche Rente eingebracht hat. Dabei geht es auch anders, im Norden, Westen und Süden. Von Island über Irland, Dänemark, Holland, Frankreich, der Schweiz bis Österreich machen es die Nachbarstaaten Deutschland vor, wie bei entsprechendem Willen Regelungen möglich sind, die bei kleinen Renten von vornherein einen Sozialausgleich vorsehen. Dort sieht man keinen Sinn darin, große Gruppen der älteren Bevölkerung als Bittsteller zu demütigen. Man will nicht, dass sie mittels einer eisernen Gesetzgebung um ihre kleine Wohnung bangen müssen. Und man will auch nicht, dass sie vom sozialen und kulturellen Leben gänzlich ausgeschlossen sind.
Man zieht sich doch mehr zurück aus der Gesellschaft. Also, das ist so, man geht nicht in Vereine oder es ist einfach so. Ich lebe ein bisschen zurückgezogen und
tatsächlich hat man den Eindruck, dass in unseren Nachbarländern bei allen finanziellen Zwängen auch immer ein Gedanke in der Gesetzesgestaltung wesentlich berücksichtigt wurde. Wir wollen die Würde unserer alten Menschen respektieren. Wie dieses Ziel im Rentensystem der Schweiz seinen Niederschlag fand, beschreibt der Finanzexperte Hermann Josef ten Hagen. Denn dort wurde nach mehreren Volksabstimmungen die Rentenerhebungsbasis umfassender angelegt.
In der Schweiz ist das so, dass Rennfahrer und Stars und Sternchen und Banker bis zum letzten Euro ihres Einkommens, also auch wenn man 1 Million verdient, weiter Rentenbeiträge einzahlen und dass daraus eine Rente bezahlt, eine Grundrente, die bei 1350 Franken im Augenblick liegt und dass die Rente, die gesetzliche, maximal 2500 Franken ungefähr beträgt.
Diese erste Säule des Systems, neben zwei zusätzlichen gesetzlich geförderten Altersvorsorgestrategien, ist obligatorisch für alle erwerbstätigen Bürger, die in der Schweiz leben oder arbeiten. Sehr klug ist dabei die Regel, auch nicht erwerbstätige Ehepartner in die Beitragspflicht einzubeziehen. Ein ausgetüftelter Modus sorgt dafür, dass die anfallenden Versicherungssummen für Familien bezahlbar bleiben. So ist es möglich, auch den Frauen, die ihre Arbeitsleistung mit der Pflege von Angehörigen oder in Kinderbetreuung erbringen, einen eigenen Versicherungsanspruch zu garantieren. Österreich, das in seinem Rentensystem dem deutschen sehr ähnlich war, hat sich im Jahr 2007 entschieden, in Zukunft einen anderen Weg zu gehen. Auch hier kannte man das Äquivalenzprinzip. Eine Regel, die Menschen, die in ihrem Leben die schlechter bezahlten Arbeiten erledigt haben, im Alter mit der Wucht eines Urteils des jüngsten Gerichtes mit Kleinstrenten bestraft.
Als sich in Österreich am Beginn des neuen Jahrtausends die Probleme des demografischen Wandels abzeichneten, stand auch hier eine Rentenreform zur Debatte. Nach heftigem Widerstand der Arbeitnehmervertretungen entschied die politische Führung, vom deutschen Modell mit dem Äquivalenzprinzip Abstand zu nehmen. Man wolle kein zweites Hartz IV schaffen, lautete die Vorgabe des Kanzlers aus dem Amt am Ballhausplatz. Stattdessen wurde eine ganz andere Richtgröße gesetzt, die Norm der Mindestsicherung. Zuallererst geht es nun um die Sicherung der Lebensführung von Rentnern. Diese Regelung wirkt sich heute so aus, dass nach einem Arbeitsleben mit 30 Beitragsjahren im Jahr 2017 niemand mehr mit einer Rentensumme unterhalb von 1000 Euro in die Altersruhe geht. Das ist derzeit die Höhe der Mindestrente, die 14-mal im Jahr ausgezahlt wird. Der absurde Verwaltungsaufwand, die demütigende jährliche Kontenkontrolle, das Versteckspiel, wenn Kinder den Eltern doch einmal etwas Geld zukommen lassen möchten, bleibt Österreichs Rentnern damit erspart.
In Berlin hingegen wurde im vergangenen Herbst eine im Koalitionsvertrag getroffene Übereinkunft, in dieser Legislaturperiode Rentnern mit mindestens 40 Jahren Berufstätigkeit eine Mindestrente knapp über der Grundsicherung zuzusprechen, still und ohne öffentliches Echo fallen gelassen. Es schien, als würde es einfach niemanden wirklich interessieren. Geld war, wie vor kurzem in Nachrichten über den großen Haushaltsüberschuss der öffentlichen Kassen berichtet wurde, schon da. Es fehlte aber am politischen Willen.
Die ist beerdigt? Das ist mir nicht bekannt. Da stirbt wieder eine Hoffnung.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Mit Arbeit in die Armutsfalle. Geringverdiener haben wenig Aussicht auf eine ausreichende Rente. Eine Sendung von Walter F. Meyer. Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.